Da gab es eine Erfahrung auf einem Festival. Also ich sag mal so, ich habe dann zu Janis gesagt, das ist nichts für Anfänger, was hier gerade passiert. Und dann sagt der Janis, eigentlich ist das auch nichts für uns.
Das war wild, ja.
Wenn du Psychedelics nimmst, kannst du dir vorstellen, dass deine Synapsen, die so verbunden sind, da werden die Stecker gezogen und dann wirst du neu verkabelt.
Also verschiedene Areale in deinem Gehirn kommunizieren miteinander, die es sonst gar nicht können.
Du blickst sozusagen selber auf deine eigenen Probleme, aber mit einer anderen Perspektive. Das heißt, das ist dieser
Perspektivwechsel.
Herzlich willkommen beim Mindseed Podcast. Ich bin euer Host Leon Heimann und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, um euch inspirieren zu lassen, zu wachsen und zu lernen. Jede Woche habe ich das Privileg, spannende Menschen hier in den Podcast einzuladen und von ihren Lebenserfahrungen zu lernen. Heute bin ich zu Gast in Köln bei Janis, Jerome und Julian. Danke, dass ich hier sein darf, Jungs.
Danke, dass du hier bist.
Ja, gerne.
Die drei kennt man auch in Köln unter dem Künstlernamen Diode 1, bekannt als DJ und Produzententrio.
Richtig. Was immer.
Jungs, was denkt ihr eigentlich, warum stehen die Menschen so sehr auf unterschiedliche Musik?
Gute Frage. Also, meine Einschätzung ist, dass es bei Musik auch viel um Gefühle geht und man sehr viele Emotionen fühlt über einen Tag, Wochen, Jahre. Ist abhängig von der Uhrzeit, der Tageszeit, vom Wetter, von Ereignissen. Und eigentlich findest du zu jeder Emotionslage eine Musik. Also, ob du jetzt richtig Aggression loslassen möchtest und auf Schranz, Hard Techno oder Dubstep feierst oder ob du, weiß ich nicht, weinen möchtest und hörst dir irgendwie Annemarie Kantreit an oder bist auf einem verträumten Festival und hörst dir hoffentlich unsere Musik an. Also, da findet sich immer was. Deswegen glaube ich, dass es da so viele...
Ja, würde ich unterschreiben. Es gibt ja auch immer voll viel zu entdecken. Jede Musikrichtung löst ein neues Gefühl aus und das ist natürlich auch spannend, dann einfach ein bisschen zu nachzuforschen, was es noch so gibt.
Ja.
Ich finde, Musik ist auch sehr erinnerungsbehaftet, glaube ich. Das heißt, selbst wenn man das vielleicht gar nicht so im Kopf hat, dass man irgendeine Erinnerung mit irgendeiner bestimmten Musikart verknüpft, glaube ich trotzdem, dass das dann, wenn man es dann wieder hört, auch eine bestimmte, also dass dieses Gefühl wieder hervorruft oder hervorrufen kann.
Assoziation, ne?
Genau, das ist einfach, dass man damit irgendwas Bestimmtes assoziiert. Und ich glaube, wenn sich sowas einpflanzt, dann ja, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man das vielleicht auch weiterhin hört. Oder dass man dieses Gefühl einfach wieder fühlt und mag.
Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Ich habe das auch. Manchmal höre ich einen Song von Russ und ich feiere den voll. Aber ich muss immer an meine Ex-Freundin denken, weil den habe ich immer mit der zusammen gehört. Oder die hat mir den sogar gezeigt.
Ja, das gibt's
auch.
Klar.
Und dann kommen immer Erinnerungen hoch, ne?
Ja.
Wie so ein Geruch auch.
Ja, mit Gerüchen ist das auch krass.
Ja, voll.
Verknüpfungen.
Ich habe letztens einen Podcast gehört und da hatten die davon gesprochen, dass man ja jeder so eine gewisse Resonanz in sich hat und diese Resonanz ja auch einhergeht mit der Musik, die man hört. Also es ist ja auch oft so, man hat gewisse Personen, die auch einen gewissen Musikgeschmack haben und manchmal öffnet man sich ja auch und hört sich mal was Neues an, aber oft bleiben die Leute ja bei ihrem Musikgeschmack und ändern den auch nicht mehr. Großartig. Und ich glaube, wenn eine gewisse Person irgendwie so eine gewisse Resonanz hat und zum Beispiel mit eurer Musik, die einfach fühlt vom Vibe her, das gibt dir halt ein gutes Gefühl, dann vielleicht bleibt die Person auch dabei. Also zum Beispiel jetzt, Person wird wahrscheinlich nicht unbedingt wechseln von elektronischer Musik zu rein klassischer Musik. Oder ich persönlich höre auch verschiedene Musik, wie du auch am Anfang gesagt hast, so abhängig vom Mood auch so, ne? Also beim Training vielleicht ein bisschen was Aggressiveres, beim Entspannen was Entspannteres oder so, ne? Wie ist das bei euch? Habt ihr da auch verschiedene, also switcht ihr euren Musikgeschmack zwischendurch oder hört ihr rein elektronisch die ganze Zeit?
Das würde ich nicht sagen. Also mir ist das auch, ich höre eigentlich auch sehr, also ein sehr breites Spektrum. Und es ist bei mir aber auch sehr phasenweise, was ich dann gerade wirklich speziell in dem Monat oder in der Phase höre. Ich finde es aber auch, wo du das gerade sagst, dass man vielleicht beim Training zum Beispiel aggressive Sachen hört. ich finde es auch persönlich ganz interessant, mal das komplett umzudrehen und zum Beispiel beim Training Klassik zu hören. Ja. Oder mal zu versuchen, sich irgendwie auf so ganz ruhige Sachen zu bewegen. Also einfach das mal umzudrehen, finde ich irgendwie auch interessant.
Mhm. Voll. Ja. Also bei mir persönlich ist das so, dass ich schon grundsätzlich sehr viel elektronische Musik höre, weil irgendwoher musst du ja auch die Musik finden, die du auflegen möchtest. So. Also wenn ich jetzt, weil ich nicht im Auto irgendwo hinfahre, höre ich oft mal so die neuesten Songs durch, die rausgekommen sind, weil, oder höre die auch mal beim Sport, weil du musst es selber ja auch fühlen, um zu wissen, ob du das jetzt spielen kannst oder nicht. Aber wie Jerome schon sagt, das ist dann phasenweise. Also wir waren zum Beispiel auf dem Ozora Festival, was ist sehr spirituell angelegt, auch mit sehr viel Meditation und so. Und danach hört man dann natürlich auch andere Musik als jetzt. Ich bin vor ein, zwei Monaten tatsächlich auf so deutschen, soften Pop ein bisschen umgeschwenkt, weil ich einfach so viel Musik nur elektronisch gehört habe, dass ich einfach mal wieder ein gesprochenes Wort hören musste, um irgendwie den Kontrast zu kriegen. Ansonsten auch sehr viel Ambient zum Meditieren oder Eisbahn zum Runterkommen.
Jo.
Mhm. Ja.
Ja, der ja, ich glaube, es ist
halt auch ganz alles interessante querbeet. Sachen.
Ja, ich glaube, es ist auch als Musiker einfach wichtig, so einen großen Pool oder ein breites Spektrum an Musik wahrzunehmen und zu hören, um einfach dann was Neues auch schaffen zu können.
Voll.
Ja.
Ich finde es auch spannend, auf Events zu gehen oder Musik in Kontexten zu hören oder Musik zu hören, die du jetzt nicht direkt feierst. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der hat eine Partyveranstaltungsreihe, das ist Hardtechno, komplett, also eigentlich der komplette Kontrast zu uns, was halt total populär ist gerade. Und sowas finde ich dann auch mal spannend, da einfach mal hinzugehen, auch wenn du es nicht feierst, aber mal zu gucken,
ja, einzutauchen,
warum die Leute das so geil finden und dann das auch einfach mal so mitzunehmen und sich davon anstecken zu lassen, weil ich finde, du kannst von allen Sachen irgendwie was mitnehmen.
Voll.
Mhm. Voll. Es gibt auch voll viele verschiedene Bubbles und ja, jetzt auch zum Beispiel, ne, wenn du reist in eine andere Kultur, dann öffnest du dich ja, da haben die ja, Leute ja genau, auch ein ganz anderes Mindset, du gehst dahin, öffnest dich der Kultur hoffentlich und machst auch neue Erfahrungen und auf einmal kommst du zurück und dann verstehst du so, ah, okay, deswegen verhalten sich einige Leute vielleicht anders, weil in deren Kultur ist die Priorität einfach anders. Und oft ist es auch so, finde ich, wenn man auf verschiedene Bubbles schaut, vielleicht auch noch in der Musikszene, vielleicht versteht man das am Anfang nicht so, ja, okay, warum, das kommt mir jetzt irgendwie eigenartig vor. Aber dann gehst du in die Szene rein und dann auf einmal verstehst du, ah, okay, aus dem Grund ist es so, wie es ist.
Ja, genau.
Das hilft dir dann ja auch selber wieder, weil wenn du verstehst, was Musik, die du jetzt nicht machst, in Leuten auslöst, kannst du das dann halt auch projizieren auf deine Musik, weil Zielsetzung ist ja auch, wenn du Musik machst, dass du irgendwie Emotionen, die du hast, oder so ist es bei uns oder bei mir, dass du deine Emotionen übertragen möchtest und wenn du dann weißt, wie das bei anderen funktioniert oder warum es funktioniert, kann man das dann auch so ein bisschen irgendwie ja, mitnehmen.
Ich hatte das Gefühl, ich war letztes Jahr in Nürnberg auch auf einem, ja, das war so eine Party, da ich kenne mich jetzt nicht so krass in eurer Szene aus, aber es war elektronische Musik, auch ein bisschen softer, ich würde sagen so Deep House. Und die Party war so entspannt und die Charaktere dort, hatte ich auch das Gefühl, waren mega entspannt, mega offen. Auch offen für Drogenkonsum beispielsweise. Währenddessen ich vorher zum Beispiel viel auch in der Hip-Hop-Szene so unterwegs war, also war dort mehr auf Partys und dann hatte ich viel mehr das Gefühl, dass da viel mehr Egos unterwegs sind und mehr Leute sich profilieren möchten. Und ich hatte das Gefühl, in dieser elektronischen Szene, wenn ich das so sagen darf, war das ein bisschen entspannter irgendwie.
Ja. Die Reise war bei uns gar nicht so unähnlich. Ja? Also wir haben auch auf jeden Fall früher viel Hip-Hop und so gehört, waren auch auf Festivals und können die Erfahrung auf jeden Fall auch widerspiegeln. Und ich glaube, dieser Community-Aspekt und dieser gewisse Geist, der da in der Community ist, diese Offenheit und man kann sein, wie man will, ist auch das, was einen dann schon da in den Bann zieht, oder?
Ja, ist der Ursprung davon eigentlich. Also du kannst nie ausschließen, es gibt natürlich immer irgendwelche Menschen, die dann mal
absolut,
ja, in jeder Szene, ne, oder in jeder Bubble gibt's,
Ausfälle.
Gibt's Ausfälle. Aber grundsätzlich würde ich das unterschreiben, ja.
Ja.
Ich muss tatsächlich sagen, dass das seitdem Corona zu Ende ist und Techno und House und so populär geworden ist, das ein bisschen zurückgegangen ist. Ja. Aber vor allem war es vorher so.
Was ist zurückgegangen?
Das, was du gerade beschrieben hast. Also vor Corona war es vor allem so, dass du extra zu Events gegangen bist, wo elektronische Musik läuft, weil die Leute da hingehen wegen der Musik, nicht um Leute kennenzulernen, anzumachen, klarzumachen, wie auch immer man das nennen möchte, anzugrapschen, sondern einfach nur wegen der Musik. Und da war so diese Atmosphäre, die du beschrieben hast. Es ist jetzt leider ein bisschen zurückgegangen, weil es sehr populär geworden ist und halt auch viele Menschen hinzugezogen hat, die diese Werte gar nicht erfahren haben, sondern das nur so übers Internet, über TikTok zum Beispiel kennen und dann halt irgendwie da reingehen und sich dann halt nicht so verhalten. Und früher war das halt so, du bist dann auf einem Event und merkst so, was ist denn hier los? Ist ja alles entspannt. Ich weiß noch, Freundinnen von uns früher, die sind dann mal mitgekommen und denen meinten die so, ich wurde nicht einmal angegrapscht, ich wurde nicht einmal angemacht und waren komplett verwundert. So. Und wenn du das so erlebt hast, dann führst du das ja auch so weiter. Und jetzt sind halt sehr viele Leute so quer reingekommen. Und da sind halt leider mehr Auffälligkeiten als sonst, aber grundsätzlich geht das eigentlich immer noch.
Ich glaube, das ist immer so das Ding, wenn etwas größer wird, dann vermischt sich das halt alles. Und es ist nicht mehr so, ich sag jetzt mal, nicht mehr so rein wie vorher. Aber trotzdem natürlich, dadurch, dass etwas populärer wird, können die Werte auch mehr gespreadet werden als vorher.
Ja. Ja, gerade auf Social Media überträgt sich das ja nicht, wie es da tatsächlich zugeht. Also das Bild, was da vermittelt wird, ist ja nochmal ein anderes als das, was es eigentlich ist.
Und dann, inwiefern findest du, unterscheidet sich das Bild von Social Media zu dem, wie es eigentlich ist?
Also gerade ist es halt, sind wir in so einer Phase, wo wenn Leute Techno hören, oft an so Lederklamotten und Ketten aus dem Baumarkt denken und so. Und es ist natürlich viel, viel mehr. Und das ist eigentlich nur eine ganz kleine Subkultur von Techno, die sich selber auch gerade darüber ärgert, dass die so wahrgenommen werden als das Ganze, obwohl das gar nicht so ist. Also
das ist eigentlich nur das Extreme, was man dann...
Oder ein Extrem,
Oder ein Extrem.
Also ich glaube, dass diese harte Musik vor allem bei den jüngeren Leuten sehr populär ist, weil die waren ja auch während Corona die am meisten zurückstecken mussten. Also viele, die Abi gemacht haben, gerade 18 geworden sind, die waren richtig so, ey, ich will jetzt was erleben, ich will feiern, ich will, haben richtig viel Wut in sich und das hat sich dann irgendwie so hochgeschaukelt. Und das sind ja auch die Leute, die jüngere Generation, sage ich jetzt schon, obwohl ich jetzt auch erst 25 bin, aber die dann auch natürlich viel TikTok benutzen. Deswegen haben die das natürlich so hochgepusht. Aber zum Beispiel da, wo wir jetzt auch eher herkommen, was eher so eine hausigere Richtung ist, da ist der Altersdurchschnitt, glaube ich, bei 25 bis 30, 35. Das sind auch grundsätzlich Personen, würde ich jetzt mal behaupten, die jetzt nicht so viel auf TikTok aktiv sind, die schon jahrelang in der Szene drin sind, wo sich diese Werte voll verankert haben. Und die machen dann natürlich nicht so Videos und sagen so, hey, so läuft das bei uns ab. Und ich glaube, deswegen siehst du halt nur das eine, aber diese ganzen Sachen, die es vorher schon gab und gibt, die sind gar nicht so auf dem Schirm. Und dann sind so die Leute, die schon lange dabei sind, die wissen, was abgeht. Und Leute, die frisch reinkommen, die sind noch ein bisschen, haben nur dieses eine Bild. Und dann kann man sich natürlich streiten und aufregen, aber ich glaube so...
Jerome, wie würdest du die originellen Werte der Techno-Szene beschreiben?
Eigentlich ziemlich genauso, wie du das eben beschrieben hast. Also ich glaube, die wirklich originellen Werte sind halt, dass jeder erstmal willkommen ist, dass man nicht irgendwie einem bestimmten Bild entsprechen muss, um diese Szene reinzupassen. Und da ging es ja auch im Endeffekt nicht darum, sich selbst quasi zu präsentieren oder zu zeigen oder... Da ging es ja nicht um den einzelnen Menschen, sondern da ging es ja um diese Gesamtheit und dieses Gesamtgefühl, was durch die Musik und halt durch die Community der Menschen, die halt auch so denken, einfach entsteht. Dass einfach jeder, also dass man sich einfach gegenseitig respektiert und dass jeder, come as you are mäßig, einfach jeder kommt, wie er ist und das akzeptiert und toleriert wird. Das sind, würde ich sagen, so die Urwerte, die Ursprungswerte.
Inwiefern spielen Drogen da mit rein? Ist das einfach so diese offene Kultur, die das dann einfach so akzeptiert? Oder weil es ist ja schon auch bekannt, in der Techno-Szene wird viel konsumiert.
Ja,
auch klar. Und auch exzessiv konsumiert.
Das war ja früher war das im Endeffekt ja auch schon so, ne? Aber früher war der Konsum, glaube ich, also das Konsumverhalten war anders. Und die Einstellung der Leute, was den Konsum angeht, war auch, glaube ich, anders.
die Substanzen waren vielleicht auch ein bisschen weniger stark dosiert.
Schwächer.
Also ich würde sagen, dass die Drogen nicht zwingendermaßen dazugehören, aber es gehört schon dazu, dass man einfach toleriert, dass es alles erwachsene Menschen sind und jeder machen kann, was er oder sie möchte. Ja.
Konsumiert ihr selbst auch?
Kommt vor.
Gelegentlich.
Nicht bei der Arbeit.
Nicht bei der Arbeit und in einem, wie wir finden, gesunden Rahmen.
Mhm.
Lässt sich immer drüber streiten. Ich finde, jeder ist für sein eigenes Schicksal verantwortlich. Aber ich meine, man hat halt die Möglichkeiten, dadurch irgendwie sein Bewusstsein zu erweitern oder an Zustände zu kommen, wo du nüchtern nicht hinkommst. Und ich finde, wenn du mit einer Intention da reingehst und es bewusst machst und es auch schaffst, dich davon nicht zu sehr mitreißen zu lassen und davon dein Leben zu bestimmen, ist es für mich persönlich alles in einem völligen Rahmen und ist ja dann auch im Kontext mit der Musik so, dass du dann halt kannst du nicht, also du kommst natürlich nüchtern auch in irgendwelche Zustände, wo du dich
na klar
auflöst oder sehr, was sehr Meditatives hast, aber mit Substanzen sind halt auch Hilfsmittel. Also es geht halt natürlich mit allem umher. Also es gibt so verschiedene Seiten. Es gibt natürlich auch die Seite der Leute, die dann die Events nur nutzen, um was zu konsumieren und es geht eigentlich gar nicht mehr um die Events.
Genau, da wird es kritisch.
Da gibt es viele verschiedene Sachen.
Ja, ich glaube, es ist nämlich der falsche Ansatz zu sagen, wenn es einem zum Beispiel nicht gut geht, dass man das nimmt, um das zu kompensieren. Ich glaube, der Ansatz ist eher der, dass man eh schon auf einem guten Level ist im Idealfall und um das vielleicht noch zu steigern oder um sich dann, das, was auch immer man sich davon erhofft, noch dazu zu gewinnen, dass man das dann macht und halt nicht das als Kompensation nimmt dafür, dass einem die Musik irgendwie vielleicht doch nicht gefällt oder dass es einem irgendwie schlecht geht. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz.
Ja. Was wird da momentan am meisten konsumiert auf den Festivals so von Erfahrung? Ecstasy?
Also alles, was gezogen wird,
ja,
würde ich sagen. Und ja, auf jeden Fall so, ne? Ja. MDMA in allen Formen.
Mhm.
Ist, glaube ich,
immer noch natürlich Gras ganz viel.
Auch?
Ob du das jetzt und natürlich Droge Alkohol siehst.
Ja, und Ketamin.
Ja, eigentlich alles.
Ich habe selbst MDMA noch nicht genommen. Ich würde es gerne mal nehmen, aber ich möchte gerne so ein safes Setting haben. Ich habe auch irgendwie mega viel Respekt vor der Droge.
Das ist der richtige Ansatz.
Von Kollegen habe ich gehört, wenn du auf MDMA bist beispielsweise, die können sich gar nichts anderes anhören. Die können sich nur Techno anhören. Also
krass.
Also die Musik wird wohl am besten gespürt.
Mhm.
Ja. Das ist, glaube ich, für jeden individuell.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist bei jedem anders. Und das hat ja auch trotzdem noch mit deiner Grundeinstellung zu tun.
Ja.
Also, sagen.
Ich kann mir halt vorstellen, dass das auch gerade mit dem Tanzen zusammenhängt, weil Techno ja wirklich explizit auch Tanzmusik ist und so der Akt des Tanzens und das Gefühl, was man dabei hat, während man so etwas konsumiert hat, halt schon sehr besonders ist. Ja. Mehr als jetzt vielleicht bei einem Ambient-Set, wo man dann auf dem Boden liegt.
Ja, definitiv.
Ich finde auch, das Wort Drogen ist Auslegungssache. Also ich sehe es für mich so, oder ich empfinde, dass Drogen Sachen sind, die dir schaden körperlich oder mental für einen kurzfristigen Boost oder für einen kurzfristigen Mehrwert. Aber langfristig tut es dir nicht gut. Und dann gibt es halt noch Sachen wie Psychedelics zum Beispiel, die, also nehmen wir mal an, du bist in einer psychisch halbwegs stabilen Verfassung, die ja eigentlich keinen Schaden zufügen, sondern eher viel Mehrwert bieten. Also
können.
Ja. Also das ist wirklich so, dass wenn du die Sachen bewusst nimmst, du dich oder die Chance hast, dich selbst zu therapieren und dann am nächsten Tag mit so einer Lebensenergie und Lust aufs Leben gefüllt bist. Und in meinen Augen ist es nicht vergleichbar mit einem Drogenkonsum, wenn du jetzt, weiß ich nicht, bisschen müde bist, du gehst noch auf den Geburtstag, dann gehen die Leute noch in den Club feiern, eigentlich hast du keine Lust, dann ziehst du dir ein paar Nasen, trinkst noch Bier, weil du sonst zu schüchtern bist und dann wachst du völlig kaputt auf.
Ja, ja.
Das ist für mich Drogenkonsum, weil du hast irgendwie mit Hilfsmitteln dich irgendwo hingepusht, aber weiß ich nicht, wenn ich ernstzunehmende Erkenntnisse habe und Mehrwert aus etwas schöpfe, was mir keinen Schaden zufügt, würde ich das jetzt nicht als Droge bezeichnen. Aber ich will damit auf jeden Fall nicht sagen, dass es nicht zu unterschätzen ist. Also,
dass es für jeden super ist.
Druck ist auch einfach ist auch irgendwo ein Label, ne?
Ja, natürlich. Also
genau.
Total. Erstens, in meine letzte Session, die online ging, war mit Valentin und der hat über seine Ayahuasca-Experience erzählt, was ja eigentlich nur ein Tee ist, gemacht aus Wurzeln und Blättern.
Ja.
Dann googelst du das statt Droge. Es ist eigentlich auch nur ein Tee, so. Ne?
Ja.
Der halt chemische Reaktionen dir hervorruft, dass du halt vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht genau, was passiert, ich habe es noch nie genommen, aber vielleicht halluzinierst, halluzinierst und dann am Ende dich halt übergibst, aber irgendwo, ja, ist es auch ein Label und irgendwo wurde ja auch in der Vergangenheit entschieden, okay, Alkohol ist legal und der Rest ist illegal. Und jetzt gerade findet ja eh so ein Umschwung statt, dass Marihuana auch ein bisschen, ne, in immer mehr Staaten oder auch Ländern legalisiert wird. Ich meine, bei uns im Nachbarland, Niederlande, ist es legal, Pilze sind auch legal.
Ja.
Und irgendwie hat die Geschichte das dann ja auch so geformt, dass es dann heute so ist, wie es ist.
Ja, da gibt es halt immer auch so ein bisschen Verschwörungstheorien, ne? Da
hau mal eine raus.
Bin ich aber auch gespannt jetzt.
Was ich schon ein paar Mal, gehört habe, ist, dass natürlich Alkohol so eine dämpfende Wirkung hat. Also so von wegen Kopf ausschalten und Psychedelics ist eher Kopf anschalten und dass es eher verboten wird, Sachen zu nehmen, die dich erwachen, in Anführungszeichen, weil dir dann Dinge bewusst werden oder du aus Sachen wie der Gesellschaft ausbrechen willst. Dass der Staat da natürlich jetzt nicht so Interesse dran hat, wenn du dann irgendwie keine Lust hast mehr, dich zu Sachen zu fügen und deswegen natürlich Sachen präferierst, die eher dazu führen, dass du irgendwie deinen Kopf ausschaltest und einfach drin bleibst im System. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich daran glaube, aber
das ist interessant.
Also das sind so Sachen, die ich zu dem Thema mal gehört habe, warum das verboten ist. Weil es gab ja, glaube ich, weiß nicht, waren das die 60er, die 70er?
60er.
Als hier LSD, die Psychedelics, die Hippie-Bewegung stattgefunden hat, da wurde das ja in den USA, meine ich, auch zu Therapiefällen benutzt.
Und ja, es
war
gab,
alles legal. Und
große Phase der Forschung und so und dann...
Stimmt, und dann wurde es geblockt und jetzt gerade habe ich das Gefühl, da so ein bisschen am Kommen, ne?
In der Reagan-Ära, glaube ich, wurde das dann alles dann verteufelt. Und jetzt fängt es langsam wieder an, Fahrt aufzunehmen, also zu therapeutischen Zwecken und in der Forschung.
Genau, ja.
Was auch ein großes Potenzial zu haben scheint. Ja.
Julian, was war dein krassester Drogentrip?
Also wenn wir jetzt mal hier im Kontext der Musik bleiben, da gab es eine Erfahrung auf einem Festival unter dem Einfluss von LSD, wo man halt wirklich gemerkt hat, wie anders man dann doch Musik wahrnehmen kann und auch den eigenen Körper. Und
inwiefern, was hast du wahrgenommen?
Es ist wirklich schwer zu beschreiben.
Ist ein Halluzinogen, oder? Du siehst auch andere Sachen, oder?
Ja, also du siehst jetzt nicht Sachen, die da sind, aber du siehst, die nicht da sind, sondern du siehst vielleicht Dinge, die da sind, in veränderter Form.
Okay.
Aber das ist auch unterschiedlich. Also,
ja.
Eigentlich kannst du es nicht beschreiben, weil das ist von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig, dass es bei jeder Person immer anders ist. Also du könntest 100 Mal LSD nehmen, es ist jedes Mal anders.
Echt?
Und du probierst dann zu erklären, wie es ist und Jerome nimmt es 100 Mal und ihr habt nicht mal im Ansatz einen ähnlichen Überschneidungspunkt. Das ist so auch ein bisschen die Schwierigkeit dabei.
Und es ist natürlich auch eine Frage der Dosis.
Voll.
Also, dass es sich anfängt, im Sichtfeld etwas zu tun, dafür braucht man dann natürlich auch schon eine etwas höhere Dosis.
Wollte ich nicht unterbrechen, Julian, erzähl weiter deine Story.
Meinst du auf Mozora?
Ja, genau. Ich mein auf Mozora. Ist schwer, weil, also wenn man eine gewisse Dosis überschritten hat, da kommt man in so ein Territorium, wo es wirklich schwer ist, diese Dinge, die da passieren, in Worte zu fassen, weil das, was da passiert, auch eigentlich nicht so wirklich für die menschliche Sprache gemacht ist. Das klingt alles also sehr krass.
War es schon ein bisschen too much an dem Tag, sozusagen?
Also ich sag mal so, ich habe dann zu Janis gesagt, das ist nichts für Anfänger, was hier gerade passiert. Und dann sagt der Janis, eigentlich ist das auch nichts für uns.
Geil. geil.
Stimmt, ich erinnere mich.
Ja, ja, auf dem Level war das ungefähr, aber nichts, was ich in irgendeiner Form bereuen würde.
Ja, die beiden meinten nur so zu mir, ich sehe nur noch Geometriebrei. Also.
Das war wild, ja.
Die hatten die ähnliche Erfahrung, aber bei mir hat sich visuell nichts verändert, aber es ging eher am Kopf ab. Das. Oder ich habe auch nicht, dass sich krass visuell was verändert, sondern eher, wenn ich die Augen zu habe. Das ist auch immer so ein Unterschied. Und bei mir war das an dem Tag so, dass ich irgendwann jeglichen Gedanken, den ich hatte, abstrahiert habe. Also ich habe wirklich meine Existenz in so einer Abstraktion gesehen, dass ich, also ich habe so krass rausgezoomt, dass ich knapp an diesem Ego-Death-Punkt, wie man so schön sagt, war. Und
wurdest du damit konfrontiert, mit deinem Ego in irgendeiner Art und Weise, oder?
Ich versuche das mal zu beschreiben, das ist echt schwierig, aber also das Prinzip ist ja, das können wir vielleicht auch nochmal erklären, also wenn du Psychedelics nimmst, kannst du dir vorstellen, dass deine Synapsen, die so verbunden sind, da werden die Stecker gezogen, immer mehr, und dann wirst du neu verkabelt. Das heißt, dein Kopf ist eigentlich der gleiche, aber irgendwie auch nicht. Das heißt, du hast wie erkläre ich das am besten?
Du nimmst die Sachen anders wahr.
Also verschiedene Areale in deinem Gehirn kommunizieren miteinander, die es sonst gar nicht können.
Oh. Genau. Und es ist, du blickst sozusagen auf deine selber auf deine eigenen Probleme, aber mit einer anderen Perspektive. Das heißt, das ist dieser Punkt, den ich meinte,
wo dieser du so Perspektivwechsel. Eine Art
dich selbst therapieren kannst, weil du hast dann selber die Möglichkeit, anders auf deine eigenen Sachen zu gucken.
Und ich,
ja.
Ich musste dann auch sehr oft sehr stark darüber lachen, wie ich mich in meinem normalen Bewusstseinszustand über Dinge sorge, die im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht so wichtig sind. Das war
ach, krass. Zum Beispiel?
Geld. Also, klar, es ist wichtig, aber es bringt nichts, sich darum verrückt zu machen, weil irgendwie kommt und geht es schon. Und jetzt mal als ein Beispiel.
Oder so ein Job, dann denkst du immer so, ich arbeite in einer Firma, das ist, also IT ist ja nicht mal Fakt, ich kann die Sachen nicht mal anfassen und ich mache mich bekloppt wegen Sachen, die nicht existieren, die sich irgendeiner ausgedacht hat, damit irgendwelche Leute mehr Zahlen auf dem Konto haben und du zoomst dann halt echt krass raus.
Ja, genau. Ja. Denkst du so, schon witzig, was sich Menschen alles für Aufgaben ausdenken, einfach nur, um was zu tun zu haben.
Also dieser, ich finde auch, irgendwann hat mal eine Freundin zu mir gesagt, der Autopilot geht aus. Und ich finde, das trifft es eigentlich auch ganz gut, weil das ist ja das Ding von so Gewohnheit, du hältst halt an irgendwelchen Werten fest oder machst dir, wie Julian sagt, Sorgen um irgendwelche Dinge, auf die du entweder keinen Einfluss hast oder die einfach nicht so relevant sind, wie sie eigentlich wirklich, also wie du denkst. Und du nimmst das aber irgendwie alles so hin und das nimmt halt so seinen Lauf und das ist halt so dieser Autopilot-Aspekt, der dann einfach ausgestellt ist und du dir dann mal wirklich auf eine andere Art die Gedanken zu den Dingen machst. Oder auch einfach nee, doch nicht.
Und das ist jetzt aber so speziell bei LSD so, würde dir jetzt sagen, oder?
Also bei den
klassischen diese Neuverkabelung, die da stattfindet.
Ja, also auch bei Pilzen.
Ja, das ist, glaube ich, die hängen eng miteinander zusammen.
Genau, das ist
sehr ähnlich. Von der Wirkweise ähnlich, ja, genau.
Wobei man, das hat auch mal jemand beschrieben, LSD ist eher das, was von außen kommt. Wenn du Pilze nimmst, kommt es eher so von innen. Also da ist auch eher das Ding, dass teilweise nicht so viel in deinem Kopf abgeht, sondern dass du dafür mehr so im Moment bist und du fühlst dich ein bisschen mehr so in deinen menschlichen Ursprung zurückversetzt. Als wärst du so ein Neandertaler im Wald und wirst du richtig mit der Natur eins und so. Ja. Das ist auch nice.
Ja, aber ja, wobei aber es für jeden wahrscheinlich auch ein bisschen anders ist. Wobei es für jeden wahrscheinlich auch ein bisschen anders ist.
Ja, natürlich. Also das, wie gesagt, das muss als Disclaimer vorausgehen. Eigentlich alles, was man sagt. Kann nichts
pauschalisieren.
Ja. Und wir sind ja auch keine Wissenschaftler oder so, die jetzt wirklich die Fakten alle genau parat haben. Was auch noch ein Faktor ist, wir reden ja quasi gerade immer über eine mindestens mal Full Dose, würde ich sagen, also über höhere Dosen. Ja. Weil es gibt ja auch noch den Aspekt des Microdosings, was ja auch immer mehr, ich würde fast schon sagen, es ist ein Hype oder es ist im Kommen. Was halt auch einfach nochmal einen ganz anderen Aspekt reinbringt, weil du da halt nicht diese unbedingt stark wahrnehmungsverändernden Faktoren hast, sondern auch einfach, dass deine Kreativität extrem steigern kann. Und halt auch einfach, ja, manchmal auch generell mal so einen frischen Wind einfach in deinen Tag oder deine Gedankengänge reinbringt. Was man ja in unserem Beispiel nochmal sagen kann, zum Beispiel, wir nehmen auch ab und zu mal eine Microdose zum Beispiel von LSD und das ist halt überhaupt nicht vergleichbar, was man dann spürt zu diesen Full, also zu richtigen Trips, weil das halt sich ganz anders auswirkt. Also diese Verkabelung, diese Neuverkabelung ist vielleicht schon auf eine Art da, aber halt auf eine geringere Art und wirkt eher im Idealfall gar nicht so, als würdest du es wirklich merken, wenn du es nicht wirklich wüsstest, dass du es genommen hast. Sondern im Idealfall denkst du halt einfach, das ist jetzt einfach ein guter Tag, ich bin irgendwie produktiv, ich bin kreativ und finde ich, trägt auch zu einem natürlichen Wachmachzustand, also es ist nicht so wie bei Kaffee, dass du irgendwie kurzen, also oder Koffein, dass du kurzen Boost hast und wach bist und das danach wieder abfällt, sondern da ist es eher so, dass es so eine sehr natürliche Art von Wachsein hervorruft. Also in unserem Fall kann man, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt pauschalisieren, aber das ist ja einer der, oder ja, das sind so die Faktoren, die das quasi bieten kann und warum die Leute das wahrscheinlich auch tun.
Ja, wie funktioniert Microdosing überhaupt?
Du nimmst halt, wie Jerome sagte, du nimmst eigentlich so viel, dass du es eigentlich gar nicht wirklich merkst.
Auch wieder individuell dann.
Ja, so ein Zehntel von dem, was für dich eine volle Dosis wäre quasi.
Und du bist dann einfach mehr im Moment. Das heißt, du kannst andere Sachen ausschalten und kannst dich einfach auf das, was du machst, konzentrieren und im optimalen Fall fliegen dann die Ideen. Also wir haben das einmal zu viert gemacht. Das war ein wirklich ein Ideenhoch. Wir haben in 2 Stunden Song fertig gemacht und es hat nicht aufgehört. Und
krass.
Mit dem Wachsein ist so, du kannst eigentlich so lange du willst wach sein. Also wenn du hier einen Song anfängst und du merkst, der ist geil, das hatten Schum und ich dann. Weiß nicht, wir haben um 3 Uhr uns hier hingesetzt, dann haben wir den Song angefangen und wir sind dann erst um 3 Uhr nachts gegangen, aber dann war der Song fertig. Und wir haben nicht aufgehört, bis der zu Ende war. Und das kann man dann halt auch ganz gut einsetzen, was in so einem kreativen Arbeitsding ja auch dann schon mal ganz gut ist. Weil du kannst es ja nicht wirklich lenken.
Ja.
Aber
ich glaube, es macht auch einfach, es versetzt einen wieder so ein bisschen in so ein kindliches Denken.
Voll.
Das macht einen wieder so ein bisschen zum Kind und man sieht die Augen, die Welt dann wieder mit so kindlichen Augen. Und das ermöglicht halt gerade, wenn man kreative Sachen macht, glaube ich, nochmal ganz neue Möglichkeiten.
Mhm. Ja, und du machst halt auch mehr das, was so aus dir kommt und ja, was du fühlst. Und dieses Ganze drumherum so, das passt aber dann nicht zu dem Label oder das ist nicht so ein Sound oder eigentlich wollen wir mehr sowas machen. Das fällt dann alles weg und dann bist du nur so, ich finde das geil, lass das mal so machen. Und dann gehst du halt damit.
Bei kreativen Prozessen hilft es dann, ne?
Voll.
Auch nicht immer, aber hat das Potenzial.
Ja, genau. Ja. Hat noch schon mal Momente, da haben wir dann einen Sound hinzugefügt und dann saßen wir da nur so, voll verträumt, dachten uns so, eigentlich ist der Song fertig. Wir können jetzt hier nichts mehr machen.
Und kann man sich dann auch besser fokussieren oder ist das eher schwierig? Weil oft ist ja Kreativität und Fokus hängt auch irgendwo miteinander zusammen. Man muss ja auch diese Kreativität aufrechterhalten, aber oft ist es ja auch so getrennt voneinander, Struktur und Kreativität. Ne? Also entweder ich habe bei Puma gearbeitet, habe dort viel mit Designern zusammengearbeitet und man wusste, wenn du ins Office kamst, du hast immer gesehen, da sind die Manager, da sitzen die Manager, da war alles aufgeräumt und da sitzen Designer, das ist immer alles Chaos gewesen, aber irgendwo brauchen die auch dieses Chaos, um halt kreativ werden zu können. Teilweise hatte ich das Gefühl, hängt ja auch oft so miteinander zusammen und daher hattet ihr das Gefühl, dass er geholfen hat, kreativ zu sein, aber wie war es, wenn ihr dann strukturierte Sachen machen musstet?
Also ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, dass das Musikmachen jetzt etwas ist, was wir sehr gerne machen. Deswegen fällt es leicht, sich dann da drin fallen zu lassen und da wirklich konzentriert dran zu arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf einer Microdose eine Steuererklärung machen könnte. Ja. Das würde dann, glaube ich, eher genau das Gegenteil bewirken.
Ja. Und die kennt die Prozesse ja auch.
Genau,
schon,
es ist halt so Muscle Memory. Ich habe auch schon versucht, dann hier so etwas technischere Sachen zu machen mit Verkabeln und so, ja, Modularsystem, genau. Und dann merkst du auch, dass es vielleicht ein bisschen too much ist. Aber wenn das jetzt sowas ist, was wirklich Muscle Memory ist und du musst nur noch deine Kreativität fließen lassen, ich glaube, dafür ist es das richtige Werkzeug. Mhm. Aber das ist halt auch erfahrungswert. Das muss dann auch jeder für sich so ein bisschen herausfinden.
Mhm. Ja, aber jeder hat ja auch grundsätzlich seine eigene Art, kreativ zu sein, weil was Julian eben meinte mit kreatives Chaos. Es gibt ja also manche Leute, die können nur kreativ sein, wenn irgendwie alles super clean und aufgeräumt ist. Es gibt manche Leute, die können nur arbeiten, wenn alles so all over the place ist, aber es ist, die haben so ihre eigene Art von Ordnung vielleicht. Ich glaube, das kann man nicht ganz pauschalisieren, aber so grundsätzlich glaube ich, dass es, wenn man so im richtig kreativen Flow ist, dass ja dann ja auch deine, die Ideen und so, die du hast und der Flow davon eine höhere Priorität haben, als die dabei Ordnung zu behalten. Mhm. Und ich glaube, das ist dann vielleicht der Faktor, der damit reinspielt.
Ah, stimmt.
Kann ich mir vorstellen.
Ja.
Ja. Ich muss auch noch sagen, wir haben gemerkt, dass wenn wir einen Song angefangen haben und da fehlt nur noch so eine Idee, um das so den abzuschließen, wenn wir dann auf einer Microdose versucht haben, dran zu arbeiten, dass es irgendwie gar nicht wirklich geklappt hat, sondern eher so Spielwiese, Blaupause, wir fangen einfach mal was an. Mhm. Das hat immer viel besser funktioniert, als wenn man sich dann irgendwas Altes so irgendwie so hochkommt.
Wo man sich dann erstmal noch reindenken musste und das war dann einfach und was Neues zu starten. Ja.
Und ich glaube auch, wenn du so eine Microdosis nimmst, hast du manchmal so einen Moment, wo du so kurz so bist, so okay.
Mhm.
Und ich glaube, sobald dann so eine Idee kommt, die so alle hookt, dann geht's los. Also wenn das muss einmal nur so, irgendwas kommt dann irgendwie im Verlauf. Vorher ist auch alles ein bisschen chaotisch, aber wenn, meistens kommt dann irgendwie so eine Kleinigkeit, die dann so einen Funken entfacht und dann läuft das von alleine.
Dann brennt die Karre.
Dann sind sie hier 8 Stunden und dann bist du danach aber auch so durch.
Ja.
Und zufrieden, ja.
Ich stelle mir so vor, stell euch mal vor, damals wäre es nicht so gewesen, dass Alkohol legalisiert wird, sondern irgendwas anderes. Der ganze Verlauf wäre anders gewesen.
Ja, total.
Wäre krass.
Und wie du vorhin gesagt hast, so Alkohol ist so komplett stumpfe Droge irgendwie. Du bist einfach. Das ist nichts. Auf Alkohol würdest du nicht Songs machen oder so. Zumindest nicht, also vielleicht,
auch.
Aber ab einem bestimmten Level. Vielleicht, okay, naja. In Mikrodose vielleicht. Keine Ahnung. Aber ja,
da wäre einiges anders geworden.
Vor allem, ich glaube auch, also ich nehme mich da auch nicht aus. Du nimmst es ja auch, um selbstbewusster zu werden. Und dann nimmst du dir ja selber Fähigkeiten auch, die du natürlich dann nicht mehr hast. Also das wird ja eigentlich hauptsächlich in einem sozialen Kontext konsumiert. Und dann pushen sich alle fake hoch, anstatt irgendwie selbst versuchen, das zu sein. Und das ist irgendwie wie so eine Krankheit dann fast schon.
Ja.
Also, wenn du das jetzt mal stumpf weiterverfolgst, dann ist ja eigentlich die Gesellschaft chronisch nicht selbstbewusst. Und ja, das ist irgendwie also, alles ein bisschen, aber ja, keine Ahnung.
Großes Thema.
Du wirst auch krass damit konfrontiert, wenn du nicht trinkst. Ja. Ich hatte auch Phasen, da habe ich nicht getrunken. Krass,
dass man sich da rechtfertigen
und
muss.
Die Leute wollten mich so bearbeiten.
Mhm.
Und ich habe da das Gefühl, voll viele mussten irgendwas trinken, um offen zu sein, um vielleicht so das andere Geschlecht anzusprechen. Solche Sachen, wo ich dachte, ja, okay, ich bin da jetzt auch so offen genug und hatte einfach vielleicht an dem Abend keine Lust oder hätte auch eine Zeit, woher habe ich gar nicht getrunken. Und es wurde dann auch eher akzeptiert, wenn du gesagt hast, ich trinke nicht, als wenn du sagst, ich trinke heute nicht. Dann haben die alle versucht, dich zu bearbeiten und es entsteht wie so ein sozialer Druck einfach, das zu machen. Und das finde ich schon krass.
Das ist echt krass. Die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Ist hier in Deutschland, glaube ich, auch besonders krass.
Ja, wir haben ja auch mit 16 sind ins Gym immer gegangen und wenn du dann so sagst, ich trinke nicht, ich will morgen Sport machen, so als würde
so warum?
Als würde der Gemütszustand der anderen Person abhängig davon sein, ob ich jetzt was trinke. Das war bei Kumpels von mir so.
Ist ja anscheinend so.
Ich hatte das Gefühl, wenn ich nicht trinke, ist er nicht so happy, wie als wenn ich trinken würde. So, mir ist es egal. So, ich muss ja gucken, dass ich dann irgendwie sozial mithalten kann. Das kann dir ja egal sein. Das ist so krass.
Schon. Also ich glaube, ich meine, wir hatten, wie glaube ich die meisten Leute, wir hatten ja auch eine Phase, wo wir da wirklich sehr drin waren.
Ja.
Es ist ja, ne, man macht ja so, jeder macht so seine Erfahrung mit Alkohol, oder nicht jeder, aber die meisten. Aber ich habe halt auch irgendwann dann einfach festgestellt, dass es, irgendwie ist mir das gar nicht wert, so dieser Zustand am nächsten Tag vor allem. Ja. Du weißt, dass du dir schadest, und das ist halt wirklich nur dieses sehr temporäre, und ich glaube, das macht auch echt mehr kaputt, als man denkt, so.
Mhm. Dann gerade so Industrie dahinter, ne? Darf man klar nicht vergessen, die ja, das auch nochmal, man weiß ja sogar, dass es schädlich ist, ja, aber die wird mit Sicherheit auch den Ball flach halten, so, mhm, weil
mhm,
also, die wollen ja weiterhin verkaufen, so, ne?
Genau.
Ja,
klar.
Das finde ich zum Beispiel so krass, dass so bei, egal wo du jetzt irgendwie Zigaretten oder Tabak oder sowas kaufst, da steht überall, das mittlerweile auch, es ist tödlich, nicht, es kann tödlich sein, und bei Alkohol steht so gar nichts, und Alkohol ist ja, wenn nicht sogar schlimmer eigentlich, stimmt, als Nikotin. Ja, ist krass.
Das senkt ja auch tatsächlich dein Serotoninspiegel auch teilweise eine ganze Woche, nachdem du es getrunken hast. Und
Testosteron auch, geht auch runter.
Eine gute Freundin von mir, die hatte eine sehr feierwütige Zeit und die war am Ende so fertig davon und die hat jetzt auch, ich glaube, das letzte Mal vor 3 Monaten getrunken und die hat ja jetzt halt den direkten Kontrast so und die sagt auch, das ist krass. Du bist irgendwann, also das ist fast so, als würdest du regelmäßig MDMA nehmen, wenn du das wirklich lange machst. Und ist, die Leute, ich, ja, denen ist ja auch gar nicht bewusst, also mir war das bis vor einem Jahr auch nicht bewusst, dass das dich so, das kennt man ja dann auch dann am Katertag, wie man so schön sagt, ist man dann auf einmal voll sad und traurig, mhm, oder die Tage danach und fragt sich so, was los ist. Weil, wie du schon sagst, redet keiner drüber, weil wegen der Industrie.
Ich finde es eh so krass, dass so viele Leute, mit denen ich irgendwie zu tun habe, dass das bei denen einfach so absoluter Regelfall ist, dass jedes Wochenende sich halt richtig die Kante gegeben wird. Ich finde das so krass.
Und es wird auch nicht hinterfragt.
Nö, wird nicht hinterfragt. Warum? Funktioniert ja immer wieder aufs Neue und dann hat man wieder eine Woche irgendwie, um sich zu erholen. Macht dann meistens irgendwie einen Job, der dann auch noch nicht gefällt und dann versucht man da wieder rauszukommen und gibt sich wieder die Kante. Ist irgendwie schon scheiße. Unser Gebrochen ist schon scheiße. Ja.
Ich glaube, für viele ist das ein Ventil, ne? Also ich sage ganz ehrlich, ich könnte das nicht. Ich würde es nicht schaffen. Ich würde kollabieren, weil wenn du, wir kennen's, du machst einen Job, Teilzeit oder Vollzeit, dann hast du noch dein eigenes Projekt, wo du vielleicht noch Energie reinsteckst, was wir alle machen. Wenn ich jetzt, ich habe nicht die Energie dafür, noch bis 6 Uhr nachts irgendwo rumzurennen, voll getrunken und dann am nächsten Tag, das geht einfach nicht. Und ich glaube, das ist, glaube ich, einfach eine Entscheidung. Wo stecke ich meine Energie rein? Du kannst jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende feiern gehen, ja, dann lässt du deine Energie da halt raus. Aber dann wirst du auch nicht die Kraft haben, noch zum Sport zu gehen oder noch dein eigenes Projekt zu managen. Weil oft fragen mich Leute, wie machst du das überhaupt? Ja, ich glaube, einfach Prioritätensetzung. Und dann sagst du halt mal Nein zu feiern oder Alkohol. Bei euch jetzt eher schwierig wahrscheinlich. Obwohl du jetzt haben wir ja auch vor der Session kurz darüber gesprochen, dass ihr einen Auftritt hattet vor 2 Tagen.
Ja.
Und dann seid ihr danach nach Hause gegangen und dann wurde das auch schon fast nicht verstanden, ne?
Ja, kommt auch vor. Also ich meine, ich glaube, von viele Leute erwarten halt, dass wenn du quasi durch bist mit deinem Auftritt, was von der Form auch immer, dass du dann danach halt noch bleibst und halt mitfeierst, weil es ist ja eine Party und du feierst ja auch irgendwie mit und es macht ja auch Spaß. Und es macht auch Spaß, mal ein Bierchen beim Auflegen zu trinken. Fall. Also ist jetzt nicht so, dass ich das nie mache, aber
absolut.
Ich sehe das dann halt schon, also mir macht es zwar Spaß, aber ich sehe es dann schon in dem Sinne als Job, dass ich weiß, vielleicht ich muss am nächsten Tag vielleicht irgendwie, habe ich irgendwie was vor oder ich muss arbeiten oder sonst irgendwas. Dann habe ich auch absolut kein Problem damit, das einfach die Zeitspanne als Job zu sehen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich habe auch Spaß dabei und danach gehe ich aber direkt wieder. Ich glaube, das ist der Punkt, wo viele Leute, die auflegen, halt ja noch ein bisschen verlieren, weil es ja, es macht ja Spaß dabei, dann auch zu trinken und dann
zu bleiben.
Genau, es verleitet dazu zu bleiben und dann willst du halt danach noch selber irgendwie weiter feiern und ich glaube, da rutscht man auch dann schnell ab, wenn man so viele Berührungspunkte eben mit Clubs hat oder mit Festivals oder was auch immer.
Ja, du hast als DJ halt jedes Wochenende eine meistens coole Party, du kriegst die Drinks umsonst, du bist immer in Gesprächen mit eigentlich coolen Leuten und das verleitet natürlich dazu, einfach zu feiern und weiterzumachen und da zu bleiben und ja, wie du schon gesagt hast, da ein bisschen drin abzurutschen. Aber
also bei mir ist das so, dass ich wirklich bewusst auch mir dann an einem Sonntag nichts vornehme, weil ich weiß so, also ich feiere nicht immer komplett durch, so wie wenn ich privat feiern würde, aber bei mir ist es dann so, ich will dann nach dem Gig noch da sein und noch mit den Leuten reden und mir ist dann bewusst so, ey, vor 6-7 Uhr bin ich einfach nicht zu Hause. Ob ich jetzt was trinke oder nicht, du bist dann halt fertig und wie du schon sagst, du musst das dann auch so in deiner Woche planen, dass du dir dann sonntags da nichts hinlegst. Wir hatten jetzt auch mal hier mit unserem Studio-Nachbarn, wollten wir da mal sonntags Musik machen, der hat das Closing gespielt. Wir saßen dann hier, also wir haben alle nicht wirklich getrunken, aber wir saßen dann hier um 4 Uhr mittags und
ja,
haben eine Liste abgehakt, besprochen, aber viel mehr kam da auch nicht mehr raus.
Ja, ist halt der Schlafmangel, den man als DJ manchmal hat, ist halt genauso schlimm wie Alkoholkonsum. Also wenn du dann einfach mal reisen musst und dann noch einen Closing-Slot hast, dann kannst du den nächsten Tag halt eigentlich vergessen.
Wir machen eine kurze Pause, in welcher ich dich um einen kleinen Gefallen bitten möchte, welcher 10 Sekunden deiner Zeit in Anspruch nehmen wird. Mir ist aufgefallen, dass 75% der Menschen, die diesen Podcast hören, noch nicht auf den Folgen-Button gedrückt haben. Falls du schon mal in den Genuss dieses Podcasts kamst, drücke bitte einmal auf den Folgen-Button. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr uns das hilft, denn desto größer der Podcast wird, desto mehr Energie können wir hier reinstecken. Danke dir und genieße den Rest der Folge. Ja, man assoziiert das alles so mit einer Welt irgendwie, aber das eine ist halt einfach, sich hinzustellen, die Musik zu genießen und das andere ist, die halt zu produzieren.
Ja. Voll.
Ne?
Ja.
Und ja, da kann man halt nicht im selben Modus sein. Das ist einfach so, würde ich mal sagen.
Mhm.
Ja, aber das ist nicht so einfach immer.
Es ist, genau, ja.
Ja, weil, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel ein Closing spielst und mit 3 oder 4 anfängst, also ich persönlich, ich schlafe dann davor auch ein bisschen, weil ich sonst irgendwie wirklich mega im Arsch bin.
Wenn es geht.
Genau, wenn es irgendwie geht, versuche ich immer ein bisschen zu nappen oder so. Und wenn du... Habe ich den Faden verloren? Genau. Und wenn du dann quasi aus dem Schlaf und aus dem Zustand, in dem du bist, dann da reinkommst und du triffst dann auf die Leute, die halt schon seit Stunden irgendwie wach sind, die besoffen drauf sind, was auch immer, die sind halt schon voll drin und du bist dann halt so, kommst dann gerade da rein und mit deinem Kaffee und musst dann irgendwie schnell da in diesen Modus finden. Das ist auch nicht immer so einfach, ja, finde ich.
Ich glaube, das ist auch am Auflegen tatsächlich so mit einer der größten Challenges, weil ich finde schon, wenn du selber fast so viel mitfeierst wie die Leute, dass du eher auf einer Wellenlänge bist und dein Set tatsächlich teilweise noch besser ist, weil du halt genau das spielst. Du fühlst halt noch besser mit, weil du selber mitfeierst. Aber da ist auch wieder so der Haken, weil du willst ja nicht jedes Wochenende, also bei uns ist das ja jetzt noch überschaubar, so 2-3 Mal im Monat. Aber ich weiß nicht, wenn wir jetzt 4-mal die Woche auflegen, du kannst nicht 4-mal die Woche so krass feiern, wie jemand, der irgendwie jetzt 20 ist und heute mal richtig die Sau rauslässt. So, das. Und dann hast du halt die Problematik, die Jerome schon meint. Wie komme ich in einen ähnlichen Modus oder wie weiß ich das, was die Leute jetzt hören wollen? Manchmal klappt es halt besser als manchmal nicht.
Ja.
Ja.
Ich bin euer größter Fan. Und ich bin bei euch auf dem Auftritt.
Hm?
Und dann sehe ich, wie ihr geht und irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht. Was wollt ihr mir sagen? Was würdet ihr mir sagen in der Situation? Was würdet ihr euren Fans dann mitteilen wollen, damit die das verstehen?
Naja, eigentlich das so erklären, wie wir es dir auch erklärt haben. Vielleicht ein bisschen kürzer.
Also.
Nee, ich hab da so eine Liste, wo alle Argumente draufstehen, warum ich jetzt gehen muss und dann gebe ich den Leuten. Nee, keine Ahnung. Ich
würde also, das mich war jetzt bedanken, dass genau. Die Person so...
Ja, guter Punkt.
Ja.
So krass am Start ist.
Das auf jeden Fall.
Und dann?
Genau, also erstmal bedanken und dann halt einfach sagen, ey, ich... mach, also entweder das ist so, dass du es wirklich regelmäßig machst und dann sagst du, ich mache das irgendwie ganz oft, ich bin fertig, ich bin müde oder ich muss, in meinem Fall jetzt letztes Mal war es so, dass ich ja wirklich, also waren um 2 fertig und ich musste, und es war noch 1:20 oder so weg von mir und ich musste dann am nächsten Tag um 7 Uhr aufstehen. Da war es dann halt so, ich habe gesagt, ey, ich muss morgen früh arbeiten, ich muss jetzt los, ich bin fertig. Ich habe auch noch ein anderes Leben neben dem DJ-Dasein und dann, ja,
stößt man meistens dann auch auf Verständnis.
Genau, aber selbst wenn nicht, dann versteht die Person das halt nicht, aber ich...
Ist ja nicht das letzte Mal.
Genau, ist ja voll. Nicht das letzte Mal, dass man irgendwie voll dabei ist.
Voll oft bieten wir den Leuten dann auch an, dass sie uns schreiben können wegen meinem Gästelisteplatz oder Freundesplatz, weil wir haben immer so viele Plätze, die wir dann vergeben müssen und eigentlich jede Person, mit der wir uns nett unterhalten, wo wir so merken, das sind wirkliche Fans, da ist man dann auch so, ey, ich kann ja... jedes Wochenende 10 Leute gratis reinbringen, dann sag mal Bescheid nächstes Mal. Dann können wir uns vielleicht nächstes Mal unterhalten oder so.
Ja.
Und das ist aber auch so ein Punkt, der da manchmal schwierig ist, weil wenn man dann angesprochen wird, aber man muss gerade erstmal sich ein bisschen sortieren und mit seinen Freunden reden, das habe ich jetzt auch mal gemerkt, du willst ja nicht unhöflich sein und irgendwie drauf eingehen, aber irgendwie willst du dich ja auch mit deinen Freunden mal unterhalten oder kannst auch gerade nicht. Und wie man dann reagiert, weiß ich auch noch nicht so ganz.
Ein Lernprozess wahrscheinlich, so, wenn ja. man damit umgeht.
Letztens habe ich gesagt so, ey, ich kann mich gerade auf keine Gespräche einlassen. Ich will hier kurz bei meinen Freunden sein. Ja.
Ja, mehr kannst du auch nicht
machen. Kannst du auch nicht jedem recht machen, ne?
Ja.
Aber ist ja gut, so Herausforderungen, sag ich jetzt mal, zu haben.
Ja.
Das ist schon schön.
Es wird nicht langweilig.
Was macht ihr privat, um eure Energie wieder zu tanken? Ich habe gehört, Eisbaden ist am Start auf jeden Fall.
Oh ja.
Wer hat das eingeführt?
Ich glaube, da kann auch gar nichts am meisten zu sagen.
Ja, ich habe es eingeführt und versuche so langsam alle zu infizieren. Jerome und ich, wir wohnen zusammen mit unserer besten Freundin, deswegen klappt das bei ihm ein bisschen besser. Also wir haben auf der Dachterrasse so einen kleinen Pool stehen und ich gehe da eigentlich fast jeden Tag rein. Also irgendwie kriegt man es immer hin.
Mhm.
Genau. Und angefangen hat das auch über eine Freundin und dann, ja, du hast halt, wenn du so viel Last hast auf dir und so viel Stress, irgendwann auch leider körperliche Probleme oder musst mal irgendwie abschalten. Und ich habe halt gemerkt, dass ich so diesen krassen Einschnitt von dieser Kälte einfach brauche, um rausgerissen zu werden. Also,
das ist ehrlich ein krasser Effekt, ja.
Wir haben ja auch gerade vor dem Podcast eine kurze Meditation gemacht.
Mhm.
Und ich weiß nicht mehr genau, was die Person gesagt hat, aber es geht ja immer so viel in deinem Kopf ab. Und mir ist es tatsächlich nicht möglich, mich einfach ruhig hinzusetzen, weil mir dann so viel durch den Kopf geht und dann fällt mir nachher noch irgendeine Sache ein und dann breche ich die Meditation ab. Und deswegen brauche ich tatsächlich leider diese krasse Kälte und dass ich dann auch da draußen sitze, um mal wirklich abzuschalten. Und man fühlt sich danach, also ich fühle mich danach echt gut und ich bin immer froh, dass ich es gemacht habe und stärkt das Immunsystem. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, es ist Win-Win.
Ja, ich bin jetzt auch kein Experte. Ich kann da immer nur aus meiner Erfahrung reden. Also ich habe mich da jetzt auch nicht in die Wissenschaft eingelesen oder so. Ich mache das immer je nachdem 3-4 Minuten. Aber ich will jetzt auch nicht keine Aussagen machen. Also das muss jeder dann natürlich selbst entscheiden.
Mhm.
Ich habe auch einmal die Experience gemacht, unfreiwillig eigentlich, also freiwillig, aber ich wurde beeinflusst. Also einer meiner besten Freunde, der war auch mal eine Zeit lang in diesem Modus, immer kalt duschen und der hat auch in München gewohnt zu der Zeit. Und dann waren wir im Winter mal wandern in der Natur am Eibsee, heißt der, glaube ich, an der Zugspitze. Okay. Und er meinte schon so, ja, ich gehe hier nachher in den See und so, ne? Und der war so komplett zugefroren, ne?
Mhm.
Also, ja, da kommst du mit, ne? Ich so, Bro, ich gehe noch nicht mal kalt duschen, weißt du? So, ich glaube, das wäre ein bisschen heftig.
Ja.
Und dann war da so eine freie Eisstelle. Er so, ja, ich gehe jetzt rein. Hat sich komplett ausgezogen. Ich so, okay, dann muss ich jetzt auch rein. Habe ich mich auch ausgezogen. Ich bin rein und er meinte zu mir, am Anfang musst du einfach schnell reingehen, weil sonst... Sonst packst du das nicht.
Ja.
So, okay. Schnell rein. Und am Anfang habe ich erstmal so voll die Schnappatmung bekommen, weil es einfach so unfassbar kalt war.
Ja.
Dann war ich drin, hat er mich ein bisschen beruhigt. Und dann muss ich sagen, meine Gedanken waren so klar. Also ich konnte an nichts anderes denken, außer dass es halt so kalt war. Und ich musste einfach ruhig bleiben und meinen Atem kontrollieren. Weil es wird mir keine andere Wahl. Sonst habe ich Schnappatmung oder mir ist mega kalt und... Du bist eigentlich gezwungen, auf deinen Atem zu achten und ruhig zu bleiben.
Ja.
Mhm. Du musst.
Das meine ich.
Ja, und das ist so krass, weil das ist eigentlich wie eine gezwungene Meditation. Also du kannst nicht anders als in diesem meditativen Zustand sein.
Mhm.
Nach 2 Minuten wieder raus. Dann war mir auch erstmal gar nicht kalt.
Mhm.
Und danach fing ich an, mich anzuziehen, war komplett angezogen. Und dann war mir auf einmal kalt. Da muss ich erstmal laufen.
Mhm.
Ja. Mein Kollege, der ist irgendwie komplett krank im Kopf, der ist irgendwie 10 Minuten drin geblieben.
Boah, boah, ja, okay.
Danach hat er auch erst eine halbe Stunde nicht geredet. Okay.
Besonders tiefe Meditation.
Ja, aber nee, ich muss sagen, das ist ein starkes Tool, aber das kostet Überwindung, das halt auf täglicher Basis auch anzuwenden. Ne?
Mhm. Aber das kannst du ja auch übertragen.
Aber es ist jedes Mal, also egal wie oft du das machst, du hast immer vorher das gleiche Kopfspiel. Wenn du drin bist, wird es tatsächlich leichter, einfach ruhig zu sein, aber diese Gedanken, boah, ich kann das heute nicht, ich pack das nicht, als ob ich da jetzt gleich reingehe, dann gehst du raus, stehst in der Kälte bei 0 Grad. Es ist immer das Gleiche bei mir auf jeden Fall, aber wenn du dann drin bist, ist so dieser Prozess des Ruhigseins, das ist auf jeden Fall einfacher, aber der Kampf vorher.
Ja. Aber eigentlich an den Tagen, wo du dir denkst, heute kann ich es nicht, ist es eigentlich am wichtigsten, dass du es machst.
Und dann bleibt man auch am längsten drin und ist am besten. Mhm. Das ist auch echt verrückt. Ja. Voll.
Es zirkulieren dann auch für mehrere Stunden gewisse Hormone auf einer viel höheren Basis im Körper, ähnlich wie bei gewissen Drogenkonsum sogar. Es hat krasser Effekt, wenn du das mal überlegst. Es ist einfach nur dadurch, dass du deinen Körper in ein kaltes Umfeld bringst.
Mhm.
Und ich finde das faszinierend, dass man eigentlich versucht, immer diese Schmerzen oder dieses Leid zu vermeiden. Und selbst wenn du ganz genau weißt, okay, das sind 3 Minuten, die bringen dich nicht um.
Mhm.
Ja, du wirst ein bisschen frieren, aber danach geht es dir 6 Stunden besser. Trotzdem fällt es einem so schwer, da reinzugehen.
Ja.
Voll.
Ja. Das ist einfach dieses Rauskommen aus der Komfortzone.
Ja, voll.
Ja.
Das ist auch die Philosophie so, wenn du dich bewusst dafür entscheidest, unangenehme Sachen zu machen, fallen dir dann die unangenehmen Sachen, die unbewusst auf dich zukommen, weil es halt das Leben ist, dann leichter. Das ist auch so ein bisschen diese Eisbahn-Philosophie, dass du dich bewusst dafür entscheidest, womit das dein Struggle ist sozusagen, weil du es dann halt ein bisschen besser kontrollieren kannst. Und ich muss auch sagen, dass es funktioniert. Also, ja.
Jetzt kriege ich Bock.
Ja, was machst du denn, Julian?
Vielleicht gehen wir erstmal Eisbaden nach der Session.
Ja. Ich habe ja nicht so eine schöne Eistonne wie auf der Terrasse.
Ja, aber du hast doch bestimmt auch
kalt duschen. Das mache ich auch tatsächlich. Gut. Ist auch mega. Und Fahrradfahren habe ich für mich entdeckt. Ich war früher auch oft laufen, aber irgendwie habe ich das, wenn ich mal das Gefühl, ab einer gewissen Distanz, dass ich meinen Gelenken mehr schade, als dass ich mir gut tue. Was vielleicht auch irgendwie anatomisch bedingt ist, ich weiß es nicht, aber das Fahrradfahren, das bringt für mich auf jeden Fall auch total den Kopf frei, einfach mal an den Rhein lang zu brettern.
Ja, du müsstest mal sehen, wie der hier im Modularsystem sitzt. Da sitzt er 30 Minuten und da kommt nur noch.
Ja, und das ist natürlich auch, also an alle Synthesizer-Fanatiker da draußen, Modularsystem ist auf jeden Fall ein Heidenspaß, wenn man elektronische Musik mag.
Ja.
Meditative Art und Weise, da drin abzutauchen.
Ich hab dir so viel Equipment stehen, ich wüsste noch nicht mal, wie man einen Teil bedient. Also,
ja, manchmal lenkt es sogar mehr ab, als dass es was bringt. Vielleicht.
Ich bin auch noch nicht warm mit allem.
Ja.
Was fällt dir schwer?
Hier? Oder generell?
Generell.
Generell. Vielleicht kurz eine Nachdenkminute.
Hat ja gerade darüber gesprochen, wie einem manchmal schwerfällt, sich zu überwinden. Beispielsweise beim Eisbaden.
Mhm.
Jeder hat ja auch seine Tendenzen, was einem wirklich schwerfällt.
Jetzt gucken mich nicht auch noch alle an.
Okay.
Gucken weg.
Also ich glaube, das, was Janis eben gesagt hat, mit gerade bei der Meditation, dass man so viele Gedankengänge noch hat und das irgendwie mal wirklich zu stoppen. Also mir fällt es nicht nur bei Meditation, sondern generell, glaube ich, oft schwer. Also ich bin jetzt eigentlich nicht so der verkopfte Mensch und ich zerdenke jetzt auch nicht alles, aber wenn ich dann mal runterkommen will und zum Beispiel meditieren will, dann fällt es mir auch nicht immer so richtig leicht, alle Gedanken abzustellen, oder das braucht bei mir lang, bis das funktioniert. Weil mir einfach immer wieder, also gerade in solchen Momenten fallen mir dann auch ganz viele Dinge ein. Also irgendwie ja, das ist fast schon wie so eine Art Kreativitätsschub, den ich dann bekomme, den ich dann aber eigentlich nicht brauche, weil ich ja eigentlich gerade nichts denken will. Ja, das ist so ein Ding.
Aber ich finde das so andersrum, das sehr gut kannst, einfach zu machen. Weil das ist bei mir das Problem.
Ach so, ja.
Ich zerdenke Sachen so krass und dann, wenn mir Sachen wichtig sind, dann will ich irgendwie mir Zeit dafür nehmen und dann wird aus einer Sache auf einmal so ein Riesending, anstatt mich einfach hinzusetzen und anzufangen.
Du gehst dann so sehr ins Detail wahrscheinlich, oder?
Im Kopf schon.
Nee, man will sich dann irgendwie in den bestmöglichen Zustand zu setzen, weil die Sachen einem wichtig sind und irgendwie kommt es dann nicht dazu. Das führt auch so oft dazu, dass ich denke, ich kann keine Musik mehr machen. Mach dann zwei Monate, gefühlt fange ich es nicht selber an und dann sitze ich hier mal alleine, mache ich was und denke mir so, hä, was bist du für ein Vollidiot? Das ist übertrieben geil. Und dann zwei Wochen später denke ich wieder, ich kann nichts und dann sitze ich hier wieder und bin wieder überrascht. Und das ist dann so, weil Jerome ist so, der macht einfach. Der hat gerade nur 20 Minuten Zeit, macht dann aber eine wichtige Aufgabe, der macht es dann einfach.
Das ist der Pragmatische.
Der Macher im Team.
Der sitzt auch dann immer in der Küche und macht mal hier kurz 20 Minuten, sucht sich Songs raus und hier. Und bei mir ist es dann so, dass ich dann irgendwie 4 Stunden vorm Gig dann Songs raussuchen muss. Aber Jerome hat das in der ganzen Woche schon immer mal hier immer und da
so ein
gemacht.
Bisschen, ja.
Ist ja oft so, dass ein Team so aufgebaut ist, oder die guten Teams haben ja alle diese unterschiedlichen Charaktere. Mhm. Einer ist meistens so der Macher, der entscheidet einfach, weil dann werden Sachen umgesetzt. Meistens gibt es irgendwie nur eine analytische Person, die halt tief in die
ja.
tief in die Materie geht, braucht man ja auch.
Klar.
Und dann, wo seht ihr, inwiefern denkt ihr, ergänzt ihr euch gut? Okay, du bist der Macher.
Okay.
Du bist, ja, der, bist du so ja. der Typ, der viel analysiert? Oder?
Würde ich schon sagen.
Ja, also wir fangen natürlich alle Songs an, aber Jerome hat schon mehr die Tendenz, auf dem weißen Papier auf irgendeine Idee zu kommen. Was dann so ein Fundament dann oft ist. Da fehlen dann noch 2-3 Sachen, aber grundsätzlich ist schon klar, was das Thema des Songs ist. Meistens höre ich das und denke mir so, übergeil. Das machen wir fertig und weiß, wie man es fertig macht. Und Julian ist dann so am Ende der sagt, ja, das ist nur ein bisschen zu viel und hier und da. Und der holt dann da noch Sachen raus, die wir beide nie im Leben gesehen hätten. Sind dann auch manchmal ein bisschen skeptisch.
Ich finde, Janis hat auch den besten Überblick über die Musik hinaus. So. Das Analytische vom Künstlerdasein als Ganzes.
Ja.
So.
Stimmt.
Danke.
Fällt mir jetzt gerade ein, wo du das sagst, guter Punkt, das fällt mir nämlich schwer, mir fällt es nicht schwer, was anzufangen, aber wenn man dann so dieses Fundament hat oder wenn man irgendwie so einen Anfang hat, dann fällt es mir oft schwer, weiterzumachen. Und in dem Fall ergänzen wir uns gut, weil weil es dann halt noch 2 andere Instanzen gibt, die mit anderer Herangehensweise und anderen gerade Einflüssen vielleicht dann daran weiterarbeiten können, wo ich quasi so mein Plateau quasi erreiche oder wo ich nicht mehr weiterkomme. Ja. Also in dem Fall ergänzen wir uns sehr, sehr, sehr gut.
Und was Gold wert ist, dass wir einfach uns immer gegenseitig Feedback geben können. Oder egal, was du machst, du kriegst immer direkt ein Feedback. Und das ist auch in unserem Fall immer knallhartes und ehrliches Feedback, was natürlich total förderlich ist.
Ja.
Im Gegensatz, wenn man jetzt zu Hause alleine ist und gar keine Partner hat, dann fehlt das, glaube ich, total. Also das möchte ich nicht missen.
Nee.
Das ist dieses direkte Feedback zu dem, was man produziert.
Feedback, ja, mega wichtiger Voll. Punkt. Ja.
Ja.
Das ist auch irgendwo die Aufgabe von Freunden, finde ich, oder auch von Partnern oder von der Familie, vielleicht in einer gewissen Hinsicht, dass man halt dass sie einem ab und zu mal einen Spiegel vorhalten und einem auch mal sein eigenes Verhalten spiegeln und sagen, ey, irgendwie, das war jetzt ein bisschen too much oder so, ne?
Ja.
Und mir ist gerade eingefallen, wo du davon gesprochen hast, ich würde mich auch eher so mit diesem Macher-Identität so ein bisschen beschreiben. Ja, also ich mache auch einfach immer, ich bin nicht jemand, der so krass viel nachdenkt, sondern ich bin einfach so, okay, machen wir jetzt, hört sich gut an, bumm. Und dann muss ich sagen, was bei mir manchmal der Fall ist, zum Beispiel diese Woche war sehr voll. Ich meine, Weihnachten, ne, okay, Weihnachtsstress. Dann Vollzeit gearbeitet und dann noch 3 Sessions diese Woche gemacht, inklusive eurer. Und dann bevor die Woche bevorstand, ich weiß nicht, aus welchem Grund, ich bin auch nicht so krass ins Detail gegangen, aber irgendwie habe ich so ein bisschen Stress gefühlt, so krass, da steht jetzt viel an, ne? So, und hoffentlich läuft das alles und gerade bei Podcast-Sessions, ne, man hat sich ja vorher noch nicht so richtig kennengelernt und so weiter, hoffentlich vibet es und so weiter. Mhm. Und dann macht man sich manchmal unnötig Gedanken, also ich gehe da nicht so krass ins Detail mit dem Gedanken, aber allgemein fühle ich, dass es so ein bisschen, sich ein bisschen Druck aufbaut. Ist, glaube ich, auch irgendwo natürlich, aber und dann bist du eigentlich in der Situation, jetzt ist ziemlich Ende der Woche, ich habe jetzt fast alles hinter mir, und dann denkst du dir so, wozu? Ja. Warum hast du diese Gedanken gemacht? Mhm. Also eigentlich unnötig.
Ja.
Kriegt man doch irgendwie hin.
So.
Da fällt mir gerade so ein Spruch ein, den hat mein Stiefdad immer gesagt. Und zwar, red nicht über ungelegte Eier oder so, glaube ich. Weil, dass man halt einfach so Sachen, wo man halt einfach noch nicht weiß, was wirklich passiert, das macht einfach keinen Sinn, sich da Sorgen zu machen. Also es ist leicht gesagt natürlich. Leichter gesagt als getan, aber grundsätzlich Vertrauen haben.
It's good.
Was auch einer mal gesagt hat, den Spruch finde ich, ist auch mega geil. Glaub nicht alles, was du denkst. Den finde ich richtig gut.
Oh ja.
Weil manchmal, vor allem auch in so Krankheitssituationen, irgendwann glaubst du ja einfach, du bist krank. Mhm. Und das ist ja dann allein schon das Grundproblem. Wenn du glaubst, dass du gesund bist, ist das ja nochmal ganz anders.
Ja.
Und das ist in ganz vielen Sachen so. So von wegen, nicht alles, was du denkst, ist auch wirklich irgendwie.
Voll.
Ja.
Du bist halt auch nicht dein Gedanke.
Ja.
Oft identifiziert man sich ja mit dem Gedanken. Also man denkt etwas und dann denkt man so, das bin ich oder das fühle ich. Aber oft ist es ja nur ein Gedanke. Und was man ja bei der Meditation teilweise, je nach Meditationsart, auch versucht, zum Beispiel bei der Achtsamkeitsmeditation, welche wir vorher gemacht haben, ist, dass man erkennt, okay, das ist nur ein Gedanke. Ich identifiziere mich nicht mit dem, ich lasse den weiterziehen.
Mhm.
Bildlich gedacht wie, okay, ich sehe eine Wolke am Himmel. Okay, ich nehme wahr, es ist eine Wolke, lasse ich weiterziehen. Das ist mega, mega stark. Und ich glaube, diese Sichtweise kann man auch kultivieren, wenn man dann die richtigen Techniken anwendet, wie zum Beispiel Meditation und diesen Gedankengang einfach kultiviert, okay, das ist nur ein Gedanke oder ich identifiziere mich nicht mit dem. Und wenn man dann im Alltag ist und in einer stressigen Situation ist und dann poppt wieder irgendwas auf, dass du dann einfach mehr in der Lage bist, das zu erkennen und zu sagen, okay, ich bin jetzt gerade in diesem Moment, wo ich mich anfange, mit meinen Gedanken zu identifizieren und ich nehme jetzt erst etwas Distanz auf.
Ja, einen Schritt zurück, ein paar tiefe Atemzüge.
Du bist ja auch nicht
der Tag schon besser,
das, was du fühlst. Ne? Also Julian und ich, wir haben, als wir in Berlin waren, eine Meditation gemacht. Ich weiß nicht, kennst du Puno Vaso?
Nee.
Zufällig. Der kommt aus Indien und das war richtig krass. Also das war eine, weißt du noch, wie das heißt?
Wie die Technik heißt?
Mhm.
Den Namen weiß ich nicht mehr, aber es ist eine Atemtechnik, die, ich weiß nicht, kennst du Wim Hof?
Ja.
Ja, es ist gar nicht so
unähnlich.
Der
wird auch krass gehypt momentan.
Genau, wie seine Technik. Mhm. Nur halt im Ablauf und vom Background, im ganzen Kontext halt etwas anders.
Ja, also du hast halt eine gewisse Atemtechnik gemacht. Ich glaube, du hast immer sehr schnell ein- und ausgeatmet. Und dann gab es so 7 Stages. Und in jeder Stage hast du sozusagen ein Chakra geöffnet und am Ende, und du hast dabei auch die Hände von den Leuten gehalten. Genau,
eine Gruppenmeditation war
das. Genau. Und am Ende warst du so krass am Verkrampfen und.
Echt?
Also es heftig. Hätte ich nicht gedacht, dass es körperlich so krass ist.
Und
aber was war das Ziel? Also wenn ihr dann so verkrampft seid?
Ne, das Ziel war, die Chakren zu öffnen, aber durch diesen Sauerstoffentzug hat sich halt irgendwann der Körper verkrampft. Überschuss.
Ja.
Und du konntest irgendwann wirklich nur noch, ich vergesse das mal nachzumachen, nur noch so nach vorne und hinten gehen, um irgendwie die Atemzüge reinzukriegen.
Okay, krass.
Und worauf ich hinaus will ist, ich hätte das da auch zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich so, also man muss dazu sagen, meine Freundin und ich, wir haben uns eine Woche vorher getrennt, aber hatten noch den Urlaub zusammen und die war auch im gleichen Raum. Deswegen wusste ich so, ich werde da weinen wie sonst was. Das war mir schon klar und ich bin auch generell sehr melancholisch veranlagt. Aber da war das zum ersten Mal in meinem Leben so, dass ich nach dieser Trauer direkt auch sowas wie Dankbarkeit oder Freude oder auch einfach nur Gleichgültigkeit empfunden habe. Also das war nicht so, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, sonst ist das so, man wacht irgendwie auf, ist traurig und dann zieht sich das durch den ganzen Tag oder durch oder eine ganze Woche. Und ich hatte das da wirklich zum ersten Mal, dass ich so ein Gefühl hatte. Dann kam das nächste und dann war ich wirklich nur so, weiß ich nicht, ein spirituelles Etwas, was Gefühle wahrnimmt, aber nicht die Gefühle ist. Und
ja,
das war auch eine richtig krasse Erfahrung.
Diesen Abstand zu nehmen von den Gefühlen, das war
also von wegen, ich bin nicht das, was ich fühle, ich nehme es halt nur wahr. Und
es ist mega krass, was man mit Atmung schaffen kann.
Active Consciousness Meditation, so hieß das, oder?
Ja, und ja. Oder Breathwork.
Von Punu Vasu, von dem,
ja. Guru, von Punu Vasu,
mit dem wir das da gemacht haben.
Aber Wim Hof, was hatte er damit zu tun? Er hat das
verbunden. Nee, das war nur ein Vergleich, weil die
Atemtechnik,
die Atemtechnik ist sehr ähnlich.
Ja, ich habe auch mal eine gemacht, auch mit dem Eisbad-Kollegen. Und ja, da haben wir auch so gewisse Technik gemacht und am Ende hältst du dann auch den Atem an.
Genau.
Und da, das finde ich auch so krass, ich halte nie meinen Atem an im Alltag so. Ich schaffe das auch nicht lange. Und einige Menschen sind dazu in der Lage, 5 Minuten ihren Atem anzuhalten oder so. So irgendwelche Taucher.
Ja.
Ich weiß nicht, was Rekord ist, aber das ist so eine Zahl, die du denkst, das ist gar nicht möglich. Und was du mit dem Atem auch dann für Prozesse im Körper auslösen kannst, ist richtig krass. Also, da würde ich auch mal gerne noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen, auf jeden Fall. Was sind eure Ziele für 2024, persönlich als auch als Diode 1 Kollektiv?
Wer fängt an?
Ja, kann ich machen. Okay. Also es betrifft eigentlich persönlich und auch das Projekt Diode 1 eigentlich, dass wir fahren ja alle beruflich zweigleisig und leben nicht komplett von der Musik. Und das jetzt sukzessiv immer mehr und mehr zu shiften, nur noch Diode 1 zu machen, das ist so ein langfristiges Ziel. Ob es jetzt 2024 klappt, ist die andere Frage, aber einfach ein Stückchen mehr in diese Richtung zu kommen. Auf jeden Fall.
Ja, also genau, was Diode 1 angeht, ist auf jeden Fall ein Ziel, dass wir unser Live-Set endlich fertigstellen, also dass es vorzeigbar ist. Also dass wir quasi nicht mehr nur DJ-Sets machen, wo wir quasi auflegen, sondern halt auch genau live dann nochmal unsere eigenen Songs spielen und neu interpretieren können. Generell einfach mehr auf Festivals zu spielen, ist ein Ziel. Natürlich noch mehr größere Label-Releases im Idealfall. Und persönlich genau geht es mir da ähnlich. Ich muss aber sagen, ich habe bis vor kurzem noch Vollzeit gearbeitet und habe jetzt den Job gewechselt, arbeite nur noch Teilzeit und bin da eigentlich auch gerade so mit dem Workload, also quasi die Balance ist gerade eigentlich ganz okay, finde ich. Also auf jeden Fall deutlich besser als vorher. Und die kommen trotzdem ganz gut über die Runden. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht unbedingt, abgesehen natürlich davon, wie wenn wirklich nur noch Diode 1, wenn das damit allein funktioniert, dass wir uns alle ernähren können und davon leben können, dann würde ich das natürlich annehmen. Aber ich habe jetzt gar nicht unbedingt als Ziel, da nochmal eine große Veränderung jetzt im Job zu machen, weil das gerade irgendwie sogar, finde ich, ziemlich im Balance ist. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie zu wenig Zeit für die Musik habe. Das hatte ich nämlich vorher.
Ja.
Genau.
Ja, ich weiß, ich will einer noch vielleicht kurz erklären, was Liveset heißt, weil
könnt ihr gerne mal erklären,
dass den Leuten nicht so krass vielleicht bewusst ist.
Ja.
Leider.
Kann ich machen. Ja. Genau, also Liveset heißt quasi, oder muss erstmal, man erklärt erstmal kurz DJ-Set.
Fangen wir mal.
Also ein DJ-Set ist im Endeffekt so, du hast halt einen USB-Stick und oder halt eine Platte oder was auch immer. Da sind quasi fertige Songs drauf, müssen nicht gezwungenermaßen von dir sein, die du halt einfach spielst nacheinander. Und deine Aufgabe dann ist es halt, die Songs auszuwählen in der richtigen Reihenfolge oder in der Reihenfolge, wie du es halt willst und halt die Übergänge vom einen Song zum anderen zu machen, um halt ein Set zu machen. So. Und bei Live ist es halt so, dass du quasi Zugriff auf die einzelnen Spuren deiner eigenen Tracks hast. Und es funktioniert dann auch nicht so wie bei einem DJ-Set mit einem USB-Stick, sondern du hast halt meistens einen Laptop angeschlossen und hast dann quasi ein großes Projekt, also das Live-Set-Projekt, wo dann halt die Songs in ihre einzelnen Bestandteile aufgebrochen sind, wo du dann halt nochmal live die Möglichkeit hast, Kleinigkeiten zu ändern oder Sachen live einzuspielen. Also je nachdem, wie man kann das relativ klein fassen, man kann das aber auch sehr stark erweitern, dass du wirklich alles live machst. Es geht dann eher schon in so einen Band-Charakter.
Ja.
Genau, aber was wir jetzt vorhaben, ist halt einfach, dass wir zumindest mal selber entscheiden oder dann zu dem Zeitpunkt entscheiden können, welches Element wann und wie reinkommt und wie sich der Song aufbaut. Und man hat dann auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit, vielleicht die Übergänge von einem Song zum anderen zu machen. Man kann halt auch Elemente von einem Song in den anderen packen. Also da hat man so viele Möglichkeiten und das grenzt einen dann halt auch einfach nochmal ein bisschen ab von dieser großen Anzahl an DJs, die halt DJ-Sets spielen, was überhaupt nichts Schlechtes ist. Das hat voll seine Daseinsberechtigung, aber wir wollen halt auch einfach irgendwie, ja, dann nochmal ein bisschen mehr rausstechen, ja, und dann das halt so machen.
Wir haben ja auch 6 Hände, wir können ja viel machen, genau, beim Live-Set dann.
Immer Kapazität.
Das sollte man nutzen.
Ja, man baut halt so im Kern seine eigene Musik von der Pike auf und das hat dann so ein bisschen so einen Konzertcharakter. Also man präsentiert sozusagen, das ist unsere Musik, das ist die oder eins. Und
ja,
das ist dann auch so, kann dann auch tatsächlich ein bisschen so sein wie bei einem Konzert. Da ist es ja auch so, dass ein Song präsentiert wird und dann kommt der nächste. Und da muss der Übergang jetzt nicht zwingend perfekt sein und alles ist in einem Guss, sondern da geht es dann eher darum, die Musik, die wir machen, halt darzustellen. Und in einem DJ-Set hast du ja auch so oft das Ding, bist auf der einen Seite Dienstleister, auf der anderen Seite Künstler und im Kern bist du dafür zuständig, den Vibe zu setten und zu gucken, was ist jetzt der beste Song, den ich spielen kann. Und das ist nicht zwangsläufig ein Song, den du selbst produziert hast. Und da musst du dann halt auch manchmal so dein Künstler-Ego zurückstellen und sagen so, ich würde den jetzt gern spielen, aber ich glaube, der Song passt besser. Und genau, da wollen wir so hin, dass es so die zwei Varianten gibt. Sprich, wenn du so hören willst, das ist einfach nur unsere Musik, kommst du zu einem Live-Set und ein DJ-Set, da geht es einfach um den Moment. Und der ist halt immer variabel.
Ja.
Genau. Dann wollen wir endlich mal gutes Merchandise machen. Wir haben mal früher so auf Spreadshirt was gemacht. Genau. Persönlich bei mir ist, was Julian schon angeschnitten hat. Also ich will auf jeden Fall mich beruflich umorientieren, auch am liebsten eine 3-Tage-Woche, einfach um ausgeglichener zu sein und ja, gesundheitliche Themen einfach anpacken. Dass der ganze Workload, das ist einfach alles ein bisschen mehr balanced ist. Genau.
Ist da aktuell eine Disbalance, würdest du sagen? Oder?
Ja, seit Jahren. Also.
Aber euch allen?
Ja.
Ja.
Also ich meine,
Jerome hat alle die Verantwortung gut abgegeben.
Ich habe seit zig Jahren eine 40-Stunden-Woche. Ich habe in der Freizeit noch meinen Master gemacht.
Ja.
Und dazwischen, da on top dann noch etwas nachzugehen, was mal dein Traum werden soll, wo du dann ja zwangsläufig fast noch mehr Energie reinstecken musst als in deinen Job.
Das ist dann schon krass.
Das merkst du halt irgendwann. Und irgendeine Sache wird immer vernachlässigt. Ob es Familie, Freunde sind, dein Job ist oder die Musik ist oder deine Gesundheit so. Und im Moment ist es eher so, dass das rotiert immer durch. Irgendeine Sache wird immer vernachlässigt und es ist halt kein dauerhafter Zustand.
Das hast du deinen Master schon mit 22 gemacht?
23.
23, das ist auch komplett crazy. Also
das ist auch komplett, also wirklich unnötig. Ich hatte 5 Jahre Berufserfahrung und einen Master. Also das ist zwar geil, aber jetzt sitze ich hier mit einem Rücken von einem 80-Jährigen. Das ist jetzt irgendwie und kann jetzt das schön das Geld, was ich jetzt mehr verdiene als andere Leute in meinem Alter, in Chiropraktika stecken. Hat sich jetzt
nicht viel gebracht.
Nicht so gelohnt. Aber die Erfahrung natürlich.
Ja.
Jerome angeschnitten.
Man lernt raus.
Ja. Da kommt auch die Motivation her. Also ich kriege tagtäglich vor Augen geführt, das, was ich nicht machen will. Und kennst du vielleicht auch selber. Ich finde, oder bei mir ist es so, je mehr ich etwas mache, wo ich mich selbst verwirkliche, umso schwieriger fällt es mir halt, Sachen zu machen für andere. Mhm. Oder mich intrinsisch dazu zu motivieren. Und ja. Kurz abgeschwitzt.
Ja.
No.
Wir haben jetzt, führen heute eine neue Tradition in den Podcast ein. Und zwar stellt immer der letzte Gast eine Frage für den nächsten Gast. Und gestern war Lara Schäfer bei mir im Podcast und stellt euch folgende Frage. Was bedeutet Liebe für euch?
That's a good one.
Boah, that's a big one. Ja, jetzt wird es spirituell.
Zieht euch warm an jetzt.
Habt ihr was?
Boah, ich habe so viel.
Also ich finde, das ist wie so eine, das ist wie so eine allumfassende Konstante, die es auf jeden Fall gibt in unserem Universum und in unserem Leben, so wie, weiß ich nicht, Gravitation oder andere Formen von Energien, die halt überall drinstecken kann oder drinsteckt. Und was man damit macht, ist einem selbst überlassen.
Und vor allem, also das kann irgendwie, jeder kann es irgendwie fühlen, aber es ist ja nichts Messbares. Das ist krass. Und also ich finde, Liebe ist eigentlich alles. Alles und irgendwie auch nichts. Liebe ist ja irgendwie, Liebe ist der Grundgedanke von, ja, schwierig, aber eigentlich von allem.
Noch so ein bisschen eine ehrliche, intrinsische Motivation, etwas zu machen, ohne Hintergedanken. Also, wenn du Sachen aus Liebe tust, dann machst du sie einfach so und da gibt es keinen Hintergedanken, sondern einfach, weil du die Person zum Beispiel gern hast. Also du machst es nicht, um was zu kriegen, sondern du machst es einfach so. Jetzt kannst du es natürlich noch in Kontexte setzen. So, was bedeutet,
was ist die Definition von Liebe? Kannst du mal kurz googeln?
Ja,
ich bin ja interessiert.
Ich guck mal.
Das ist ja nicht mal gezwungenermaßen was Zwischenmenschliches. Oder es ist ja auch nicht gezwungenermaßen,
ja, genau,
Liebe von beiden Seiten. Also es muss ja nicht erwidert werden, dass es Liebe ist. Es kann ja auch einfach nur einseitig kommen.
Ja, und es kann halt unterschiedlich stark sein. Ja. Manchmal ist es so stark, dass Leute sogar Dinge tun, die eigentlich komplett gegen ihr eigenes Wesen sind oder gegen ihre eigene...
Ja.
Eigentlich schadet denen das, aber aus Liebe machen die das.
Ja.
Das heißt, es kann auch so eine Art von... Das kann auch in verschiedene Richtungen weisen.
Irgendwo, ne? Also hier steht, das ist eine sehr starke Kraft.
Ja. Das ist ein starkes Gefühl, bezieht sich auf eine Zuneigung, starkes körperliches, geistiges, seelisches Gefühl, eine Anziehung, Bindung zu bestimmten Menschen. Also hier ist es eher so in menschlichen Kontext gesetzt.
Das erste Bild waren zwei Hände, die so
machen. Geil. Ja.
Sweet. Gute Frage.
Voll. Was ich auch irgendwie jetzt so über die Jahre ein bisschen gelernt habe, auch so Liebe in der Beziehung, ist für mich auch vor allem so ein bisschen Kompromissbereitschaft auch. Auf eine Art und Weise.
Sich also, selbst ein bisschen nach hinten zu stellen, auch meine ich mal, ne? Nicht,
genau. Ja. Also jemanden zu lieben heißt nicht, dass du all deine Interessen durchsetzt in einer Beziehung und dass es so nach deinen Regeln läuft, aber auch nicht, dass es nach den Regeln des anderen läuft, sondern wenn du jemanden wirklich liebst, dann erkennst du ihn für das an, was er ist, für all seine Fehler und all seine
Stärken.
Ich wollte Vorzüge sagen. Das klingt ein bisschen komisch.
Wissen alle, was gemeint ist.
Und Kompromiss in der Hinsicht so, wenn du irgendwie die Person so sehr liebst und möchtest, dass es auch in der Zukunft was bringt, dann musst du auch bei manchen Punkten auf die Person zugehen, aber auch die Person gleich so sehr zu dir, damit es halt irgendwie funktioniert. Weil wenn beide Seiten da auf ihren Punkten beharren, dann wird es zu einem Konflikt. Und ich glaube, das wird auch so ein bisschen vergessen, so, weil du kommst ja immer in so eine Art Honeymoon-mäßigen
zusammen. Rauschzustand erstmal.
Genau.
Ja.
Und dann kristallisieren sich Sachen hinaus und wenn du da auf gewisser Hinsicht nicht Kompromisse eingehst, so, dann funktioniert das halt in meinen Augen nicht. Klingt jetzt so ein bisschen hart, aber das habe ich jetzt so festgestellt. Aber da muss man dann halt auch natürlich immer auf sich selbst achten. Ne? Wenn es nur noch ein einziger Kompromiss ist und man gar nicht mehr zufrieden ist, dann ja.
Ja. Hoffen wir, Lara ist zufrieden mit der. Ja, gut. Männer, richtig geil, dass ihr hier wart. Danke nochmal für die Einladung. War jetzt mal eine geile Experience für mich, hier reinzukommen in dieses richtig geile Studio, das jetzt ja noch ausgebaut wird. Seid willkommen. Gespannt für die Musik, die hier nächstes Jahr kreiert wird. Und auch nochmal danke für die Experience heute erstmal mit drei Gästen hier im Podcast. War auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein Challenge heute für mich. Ja. Aber ich denke, wir haben das Beste draus gemacht und hier auch ein paar Themen angesprochen, die hoffentlich auch ein paar Leute weiterbringen werden. Also vielen Dank, dass ihr hier wart.
Danke dir.
Danke dir.
Ja, danke.